Es ist schon eine Weile her. Und doch sind wir immer noch mitten in meiner Predigtreihe über den Heiligen Geist. Bisher haben wir uns damit beschäftigt, wer der Heilige Geist ist, wie er im Alten Testament und im Leben Jesu gewirkt hat und wie er uns führt. Wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, hört euch einfach die Aufnahmen nochmal an. Alles möglich, könnt ihr nochmal machen, könnt ihr nochmal nachhören. Heute setze ich meine Predigtreihe fort und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, welche Rolle der Heilige Geist im Prozess unserer Errettung spielt. Und ich spreche hier bewusst von einem Prozess, denn es sind mehrere Etappen, die dabei durchlaufen werden müssen. Aber ich wünsche mir, dass wir heute Morgen nicht bei einem theoretischen Wissen über das Wirken des Heiligen Geistes stehen bleiben, denn das bringt uns allen gar nichts. Ich wünsche mir, dass wir auf der Grundlage dessen, was wir heute erfahren, unser eigenes Leben betrachten und beurteilen und gegebenenfalls etwas in unserem Leben ändern können oder werden. Zunächst aber sehen wir uns an, wie der Heilige Geist im Erlösungsprozess wirkt. Ich werde das relativ schnell und ohne allzu viele Anmerkungen durchgehen. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, sondern weil es ein umfangreiches Thema ist und ich am Ende noch etwas Zeit für das haben möchte, was noch wichtiger ist. Die Anwendung, was uns das eigentlich bringt. Also man könnte sagen, dass das Wirken des Heiligen Geistes mit einem Ziehen beginnt. Bevor wir durch den Glauben an Jesus in eine Beziehung zu Gott treten, sind wir der Bibel zufolge geistlich tot und blind. Tot und blind. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt eines jeden Menschen. In Epheser 2, Vers 1 bis 3, da schreibt Paulus, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und werden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Man könnte also sagen, ursprünglich waren wirklich alle Menschen geistlich tot. In 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4 ergänzt Paulus, wenn unsere Freudenbotschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Das ist Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Anders ausgedrückt, wir waren nicht nur alle tot, sondern eben auch blind. Tot und blind. Und als blinde Tote waren wir nicht in der Lage, aus eigener Kraft heraus geistliches Leben in uns zu erwecken. Ein Toter kann sich nicht selbst auferwecken und ein Blinder ist nicht in der Lage, sein Augenlicht selbst wiederherzustellen. Das geht nicht. Das passt sehr gut zu dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Er machte nämlich deutlich, dass wir ohne Gottes Eingreifen in unser Leben gar nicht in der Lage sind, zu ihm hingezogen zu werden. Daher hat Jesus in Johannes 6, Vers 44 gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag vom Tod erwecken. Während ein Mensch noch geistlich tot und blind ist, tritt der Heilige Geist bereits in sein Leben und setzt den Prozess der Erlösung in Gang, indem er beginnt, den Menschen zu Gott zu ziehen. Das schreibt wieder Paulus in Galater 4, Vers 3 bis 6. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der Abba, Vater in uns ruft. Erst wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt, können wir erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Erst wenn der Heilige Geist anfängt, uns zu ziehen, erst wenn er uns anspricht, können wir es erkennen. Und erst dann können wir zu Gott schreien. An dieser Stelle müssen wir uns natürlich im Klaren sein, auch wenn der Heilige Geist uns zu Gott zieht, bleibt unser freier Wille erhalten. Wir müssen uns aktiv für Jesus entscheiden. Aber den ersten Schritt macht er, indem er uns zieht. Aber damit ist das Werk des Heiligen Geistes natürlich noch nicht beendet. Nachdem er uns in die Nähe Gottes gezogen hat, ist der nächste Schritt, uns davon zu überzeugen, dass wir Sünder sind und Erlösung brauchen. Wir können also sagen, er überführt uns. Und wir wissen, wir Menschen, wir sind manchmal gar nicht so gut darin, uns überführen zu lassen. In Johannes 16, Vers 8 bis 11 hat Jesus seinen Jüngern erklärt, und wenn er gekommen ist, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Es liegt in der Natur der Sache und es liegt vor allem in der Natur des Menschen, dass niemand zugeben will, dass er ein Sünder ist und Gottes Zorn verdient hat und deshalb einen Retter braucht. Sowas will keiner gerne zugeben. Das ist einer der Gründe, warum es uns so schwer fällt, unseren Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Es ist weder für uns noch für die anderen schön, ihnen zu sagen, dass sie Sünder sind. Das macht keinen Spaß. Aber wir müssen es aus Liebe in Liebe tun. Denn solange jemand nicht bereit ist, seine Sünde einzugestehen, ergibt das Evangelium einfach überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen nicht auf einen Retter hinzuweisen, wenn die Menschen nicht wissen, dass sie gerettet werden müssen. Und darum müssen wir es ihnen sagen. Aber wir müssen auch ganz besonders für unsere nichtchristlichen Freunde und Familienangehörigen beten. Wir müssen beten, dass Gottes Heiliger Geist sie von ihrer Sünde und der Notwendigkeit eines Retters überführt. Er arbeitet dabei nämlich mit uns und mit unseren Worten zusammen. Aber es ist sein Job und er ist gut darin. Wenn ein Mensch von seiner Sünde überführt wurde und erkannt hat, dass er einen Retter braucht, dann geht es weiter. Denn dann bewirkt der Heilige Geist die Wiedergeburt. Wobei Wiedergeburt zu diesen theologischen Begriffen gehört, die wir oft verwenden, ohne so wirklich zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Da wir, wie wir ja gesehen haben, alle einmal geistlich tot waren, müssen wir geistlich lebendig gemacht werden. Das ist Wiedergeburt. Unser toter Geist muss neu belebt werden und das kann nur der Heilige Geist. Paulus fasst diesen Gedanken in seinem Brief an Titus kurz zusammen. In Titus 3, Vers 4 bis 6, da schreibt er, als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in einem reichen Maß über uns ausgegossen. Also hier sehen wir das Wirken aller drei Personen des dreieinigen Gottes. Gott, der Vater, initiiert den Prozess der Rettung. Der Heilige Geist belebt und erneuert unseren toten Geist. Und Jesus ist es, durch den unsere Rettung überhaupt möglich wird. Jesus hat in Johannes 3 über denselben Vorgang gesprochen, als er das versucht hat, Nikodemus zu erklären. Und als Nikodemus so ein bisschen ungläubig da saß oder stand, wie auch immer, und nicht so ganz verstanden hat, er hat ihm erklärt, dass er von Neuem geboren werden müsse. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 5 bis 8. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber die Wiedergeburt ist für einen Christen unverzichtbar. Wir waren tot und müssen geistlich erweckt werden. Geistliches Leben brauchen wir. Denn nur dadurch können aus geistlich toten Menschen lebendige Christen werden. Und es ist der Heilige Geist, der eben diese Wiedergeburt bewirkt. Aber, ich wiederhole mich, damit ist sein Wirken noch nicht am Ende. In dem Augenblick, in dem unser Geist durch den Heiligen Geist erneuert wird und wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, kommt der Heilige Geist auch als Siegel in unser Leben. Ich weiß, ich rede hier heute von ganz vielen komischen Sachen. Das klingt total seltsam. Das liegt vor allem daran, dass wir heute keine Siegel mehr verwenden. Bei Siegel denken wir schnell an Versiegelung. Vor ein paar Tagen habe ich in der Hessenschau gesehen, dass Rüsselsheim die am meisten versiegelte Stadt in Hessen ist. Klasse, ne? Wir sind auf dem ersten Platz. Aber irgendwie können wir uns darüber nicht so ganz freuen, denn die Folgen von versiegelten Städten sind Hitzestau und Hochwassergefahr. Also versiegeln heißt bei uns irgendwie sowas wie abdichten oder so. Und das ist in Städten nicht gut. Aber darum geht es hier nicht. In der Antike bedeutete ein Siegel Besitz und Schutz. Wenn eine Nachricht versiegelt wurde, wussten die Empfänger, dass der Inhalt der Nachricht tatsächlich von dem angegebenen Absender stammt. Also wie so eine Unterschrift, die fälschungssicher ist. Gott zeigte damit gewissermaßen, dass der Christ wirklich zu ihm gehört und unter seinem Schutz steht. Gott macht das auch, um zu bestätigen, dass das Werk, das er begonnen hat, auch zu Ende geführt wird. Dass der Christ, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde, am Ende auch wirklich bei Gott ankommen wird. Dieses versiegelnde Wirken des Heiligen Geistes, das beschreibt Paulus in zwei Briefen. In Epheser 1, Vers 13 und 14, da schreibt er: Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung, gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Und in 2. Korinther 1, Vers 21 und 22, da erklärt Paulus: Gott ist es, der uns mit euch in Christus festmacht. Er hat uns gesalbt und sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Also hier wird jetzt nicht nur von Siegel geschrieben, sondern auch von Anzahlung. Also Paulus erklärt, dass der Heilige Geist nicht nur ein Siegel ist, sondern damit auch als Anzahlung zu verstehen ist. Und das verstehen jetzt vor allem diejenigen, die schon mal etwas wirklich Teures gekauft haben. Ein Haus oder irgendwas in der Art. Wer einen Kaufvertrag für eine Immobilie unterschreibt, der leistet in der Regel eine Anzahlung. Weil die wenigsten von uns laufen mit 3 Millionen in der Tasche durch die Gegend. Also mit dieser Anzahlung zeigt er, dass er es mit der Einhaltung der Vertragsbedingungen ernst meint. Und er weiß, dass er das Geld verliert, wenn er seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Also sorgt er dafür, seinen Vertrag einzuhalten, und diese Anzahlung ist die Bestätigung dafür. Gott gibt jedem Gläubigen seinen Heiligen Geist als Garantie dafür, dass Gott unsere Errettung vollenden wird. Der Heilige Geist ist derjenige, der den Prozess der Errettung begonnen hat, indem er uns gezogen, überführt und wiederbelebt hat. Und deshalb ist es auch logisch, dass er es ist, der uns die Vollendung unserer Erlösung und das ewige Leben in der Gegenwart Gottes garantiert. Wir haben eine Garantie. Okay, ich weiß, wir haben schon ziemlich viel, es kommt noch mehr dazu. Als nächstes müssen wir verstehen, dass der Heilige Geist uns eintaucht. Er taucht uns ein. Ich weiß, das klingt komisch, schon wieder. Ich habe mich hier für das ungewöhnliche Wort eintauchen entschieden und nicht für das geläufigere Wort taufen, weil das Thema Taufe des Heiligen Geistes irgendwie vorbelastet ist und deshalb schnell vom eigentlichen Sinn ablenkt. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass das griechische Wort für Taufen baptizo lautet. Ne? Daher kommen beispielsweise diese Bezeichnungen für Baptisten. Oder von mir aus auch das englische Wort to baptize ist auch das Wort Baptist Baptizo und heißt Taufen. Von größerer theologiegeschichtlicher Bedeutung dürfte aber sein, dass das griechische Baptizo auch in der lateinischen Übersetzung mit Baptizo wiedergegeben wurde. Vielleicht anders ausgesprochen, ich kann das nicht. Aber damit wurde es zu einem sogenannten Terminus technicus. Genug Fremdwörter. Terminus technicus heißt ein Fachausdruck. Baptizo wurde zu einem Fachausdruck. Bei uns wurde Baptizo, anders als im Englischen, nicht einfach so eingedeutscht. Wir reden hier schließlich nicht davon, dass wir Menschen, die zum Glauben kommen, baptizieren oder so. Aber trotzdem ist auch bei uns der Begriff Taufe im Laufe der Zeit zu so einem Fachbegriff geworden. Wenn wir das Wort Taufe hören, denken wir sofort an ein Ritual. Wie dieses Ritual aussieht, hängt von unserem jeweiligen religiösen Hintergrund ab, ob jetzt kleine oder große oder wie auch immer, viel Wasser, wenig Wasser. Aber Taufe hat bei uns mit einem Ritual zu tun. Aber wir vergessen dabei schnell eine wichtige Sache. Wir vergessen dabei nämlich, dass es im antiken Griechisch ein ganz normales, gebräuchliches Wort war. Ein ganz normales Wort aus der Alltagssprache. Und ich glaube, dass viele Missverständnisse über diese Taufe des Heiligen Geistes vermieden worden wären, wenn die Übersetzer das Wort einfach wörtlich übersetzt und nicht zu einem Fachausdruck gemacht hätten. Denn dann würde Baptizo nicht unbedingt mit Taufen übersetzt, sondern einfach mit Eintauchen. Das sollten wir bedenken, wenn wir lesen, was Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13 über diese sogenannte Taufe des Heiligen Geistes schreibt. Um euch den Unterschied ein bisschen deutlich zu machen, lese ich die Stelle erstmal aus der Lutherbibel vor. Da heißt es, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also wir sind durch einen Geist alle getauft. Und jetzt ersetze ich dort das Wort getauft mal durch eingetaucht. Und dann heißt es da plötzlich, denn wir sind durch einen Geist alle in einen Leib eingetaucht. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Wenn man das so liest, dann denkt doch keiner mehr an irgendeine rituelle Taufe, oder? Stattdessen geht die Aufmerksamkeit weg von diesem Begriff Taufe oder Taufe mit dem Heiligen Geist, hin zu dem einen Leib, um den es eigentlich geht. Und das kommt dann schon dem recht nahe, was wir in der neuen evangelistischen Übersetzung lesen, nämlich, denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Also plötzlich ist gar nicht mehr von einer besonderen Taufe mit dem Heiligen Geist die Rede. Stattdessen heißt es, dass wir alle durch den Geist in einen Leib eingefügt und vom Geist durchdrungen sind. Und so wird es viel leichter, diesen Abschnitt zu verstehen. Paulus schreibt, dass wir alle in diesen einen Leib eingegliedert sind. Es handelt sich also nicht um etwas, was nur einige besondere Gläubige betrifft. Nein, es betrifft alle Christen. Und zweitens sehen wir, dass es hier nicht um eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes durch eine besondere Geistestaufe geht. Es geht vielmehr darum, dass der Heilige Geist uns durch ein besonderes Wirken in den Leib Christi eingegliedert hat. Und daran sehen wir, wie wichtig es ist, dass jeder Gläubige ein aktives Mitglied einer Gemeinde ist. Ein aktives Glied einer Gemeinde. Der Heilige Geist hat jeden einzelnen Gläubigen in den Leib Christi, in die Gemeinde, eingegliedert. Die Gemeinde ist der Ort, an dem der Heilige Geist besonders wirkt. Durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen werden wir gestärkt und ermutigt. Das war Gott wichtig. Und deshalb sollte es auch uns wichtig sein. Ich fasse das mal zusammen, was wir bis jetzt rausgefunden haben. Wenn du Christ bist, dann ist das nicht in erster Linie das Ergebnis dessen, was du getan hast. Also nicht in erster Linie. Es ist der Heilige Geist, der es bewirkt hat. Er hat dich gezogen, er hat dich überführt, er hat dich geistlich wiederbelebt, er hat dich versiegelt und er hat dich in den Leib Christi eingefügt. Irgendwann in diesem ganzen Prozess hast du mal Ja gesagt. Und das ist natürlich wichtig. Das ist ein unglaublich wichtiger Schritt. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, wenn der Heilige Geist an dir zieht und zieht und zerrt und du nicht Ja sagst, dann mach es. Sag Ja und gib auf. Es ist viel besser, wenn der Heilige Geist zieht und du Ja sagst, als wenn du Nö sagst und dein Leben selber versaust. Also, irgendwann in diesem Prozess hat ein Christ mal Ja gesagt. Und das ist unglaublich wichtig, aber es ist eben nur ein kleiner Schritt in dem ganzen Prozess. Es ist der Heilige Geist, der bei unserer persönlichen Errettung eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und damit stellt sich aber sofort eine wichtige Frage. Nämlich, was bringt uns dieses Wissen? Was haben wir davon? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass wir das jetzt erkannt haben. Es ist toll, dass wir das rausgefunden haben und so weiter. Aber da die meisten von uns schon gerettet sind, ist das doch eigentlich nicht viel mehr als ein cooles Angeberwissen, oder? Das können wir richtig schön klugscheißen und sagen, nicht ich habe das gemacht, sondern es ging von Gott aus und ich habe nur Ja gesagt und der, ne? Oder welche praktischen Konsequenzen hat dieses Ereignis oder diese Erkenntnis für uns? Es ist ja schön und gut, dass der Heilige Geist das macht. Aber letzten Endes hat das doch keinen großen Einfluss mehr auf mich, oder? Also auf der einen Seite, ja, ich bin schon bekehrt, ich gehöre schon zu ihm, ich bin schon gerettet. Also brauche ich all das, was wir da ja rausgefunden haben, nicht mehr. Auf der anderen Seite muss uns auch klar sein, dass der Heilige Geist auch durch uns wirkt und wir daher nicht davon befreit sind, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Also wir könnten ja jetzt sagen, ja, der Heilige Geist macht das alles, ich lehne mich zurück. Nein, so funktioniert das nicht. Er nutzt uns. Also was sind die praktischen Konsequenzen für uns, wenn wir das hier erkannt haben? Um die Frage zu beantworten, möchte ich noch ein bisschen auf Apostelgeschichte 2, Vers 38 eingehen. Da schreibt Lukas, also das ist mitten aus der Pfingstpredigt, da schreibt Lukas dann, ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Also nur noch mal kurz der Zusammenhang. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass etwa 120 Jünger Jesu an einem Ort versammelt waren. Und als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, fingen sie an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Das zog eine große Menge frommer jüdischer Männer an, eben die Leute, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen waren. Obwohl diese Männer oder diese Leute viele verschiedene Sprachen sprachen, weil sie aus vielen verschiedenen Nationen kamen, hörten sie die Worte in ihrer eigenen Sprache. Dann stand Petrus, vom Heiligen Geist bevollmächtigt, auf und verkündete das Evangelium, wobei er sich auf die Schriften des Alten Testaments stützte und Jesus als den Messias bezeichnete. Und am Ende seiner Botschaft, da reagierten seine Zuhörer. Das ist ja immer der Traum eines Predigers. Am Ende der Botschaft reagierten die Zuhörer. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 2, Vers 37, von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Und Petrus antwortet dann mit dem, was ich euch gerade aus Vers 38 vorgelesen habe. Ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Dabei ist es lehrreich für uns zu sehen, wie die Menschen auf das reagierten, was Petrus ihnen sagte. Sie fragten nämlich nicht, ob Buße jetzt notwendig sei, um gerettet zu werden. Sie stritten auch nicht darüber, ob die Taufe notwendig sei, um gerettet zu werden. Sie fragten nicht, wann genau sie den Heiligen Geist jetzt empfangen würden und ob da vielleicht nochmal so eine zusätzliche Geistestaufe kommt oder was auch immer. Nee, was haben sie gemacht? Sie haben einfach gehorcht. Fertig. Sie haben einfach gehorcht. Das Erste, was sie taten, war gehorchen. Und wie taten sie das? Sie änderten ihre Einstellung. Oder in älterem Deutsch, oder von mir aus auch Theologendeutsch, sie taten Buße. Ich weiß, dass ihr natürlich alle wisst, was es heißt, Buße zu tun. Aber lasst mich ein kurzes Beispiel aus meinem Leben geben, um den Begriff der Buße ein wenig besser zu erklären. Denn ich glaube, wir haben bei Buße manchmal doch ein falsches Verständnis. Also lasst mich ein Beispiel nehmen. Als ich mich in Judith verliebt habe, da hat sich mein Leben grundlegend verändert. Bevor wir zusammen waren, richtete ich meinen Tagesablauf nach dem aus, was ich tun wollte. Oder von mir aus nach der Arbeit, aber nach mir. Ich gab mein Geld aus für Dinge, die ich mir kaufen wollte. Ich dachte an die Dinge, die mir wichtig waren und so weiter. Aber als ich mich verliebt habe, begann ein Prozess der Veränderung in meinem Leben. Mein ganzes Leben veränderte sich und ich schlug eine ganz andere Richtung ein. Ich richtete meinen Tagesablauf nach dem von Judith aus. Ich gab mein Geld für Dinge aus, die ihr gefallen würden, und meine Gedanken kreisten ständig um sie. Meine eigenen Wünsche traten in den Hintergrund und mit anderen Worten, ich tat Buße. Das ist Buße. Nicht Asche auf Haupt und in die Ecke setzen, nein, das hier ist Buße. Wenn es um unsere Beziehung zu Jesus geht, sieht echte Buße nämlich ganz ähnlich aus. Wenn ich mich in Jesus verliebe, bedeutet das, dass ich umkehre und anfange, ihm nachzufolgen. Ich ändere meine Einstellung. Ich lebe nicht einfach mein Leben weiter wie bisher und bitte Jesus mitzukommen. Das bedeutet, dass sich mein Tagesablauf, die Art und Weise, wie ich meine Ressourcen einsetze und meine Gedanken und all das von jetzt an um ihn und um seine Ziele drehen. Nicht mehr um meine eigenen, sondern um seine. Das ist Buße. Das ist Umkehr. Das ist die Einstellung ändern. Und genau das taten die Gläubigen an diesem Pfingsttag. Wir wissen das, weil wir nur wenige Verse später von der radikalen Veränderung in ihrem Leben lesen. In den Versen 42 bis 47, da schreibt Lukas: Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Seht ihr, was hier passiert ist? Diese Menschen, die vorher ziemlich sicher ein eher egozentrisches, auf sich selbst bezogenes Leben geführt haben, taten Buße. Sie änderten ihre Einstellung, sie gaben ihr Geld füreinander aus, sie nutzten ihre Zeit füreinander und für die Gemeinschaft mit Gott. Sie kehrten ihr Leben um und lebten so, dass sie die Ziele, Pläne und Wege Jesu förderten und nicht mehr ihre eigenen. Und sie lebten so zusammen, dass sie andere ermutigten, es ihnen gleich zu tun. Aber die Menschen taten nicht nur Buße, sie ließen sich auch taufen. Und zwar sofort. Das sehen wir in Vers 41. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber das würde ich gern mal erleben. 3000 Taufen an einem Tag. Also auf der einen Seite ist das natürlich wahnsinnig stressig, aber auf der anderen Seite einfach unglaublich schön, oder? Ja, aber ich sage jetzt hier an dieser Stelle nicht, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Wir werden nicht gerettet, indem wir untergetaucht werden. Wir werden gerettet, indem wir unser Leben Jesus übergeben. Aber die Taufe ist ein Gebot, das wir empfangen haben. Und es ist irgendwie ziemlich absurd, ich hatte erst blöd geschrieben, das gehört sich aber nicht, es ist ziemlich absurd, sein Leben Jesus zu übergeben und dann direkt seinen ersten Befehl zu missachten, oder? Das ist doch irgendwie unlogisch. Die ersten Christen waren gehorsam. Wir haben gesehen, dass sie ihr Leben und ihre Einstellung geändert haben. Und sie haben ihren Gehorsam eben gerade dadurch gezeigt, dass sie den ersten Auftrag, den ein Christ bekommt, sofort erfüllt haben. Und gleichzeitig wird hier aber auch deutlich, dass es an diesem ersten christlichen Pfingstfest wirklich schwierig ist, die Handlungen der Buße, der Taufe und des Empfangs des Heiligen Geistes wirklich klar voneinander zu trennen. Die Menschen, die an diesem Tag dabei waren, die schienen alle drei Handlungen als etwas zu betrachten, das gleichzeitig geschah. Etwas, das einfach zusammengehört. Und genau so ist es einfach. Es gehört zusammen. Sie liebten Jesus so sehr, dass sie einfach den Worten gehorchten, die Petrus unter der Eingebung des Heiligen Geistes gesprochen hatte. Sie waren überhaupt nicht daran interessiert, über die Theologie dessen, was an diesem Tag geschah, zu streiten. Und vielleicht sollten wir davon ein bisschen was lernen. Aber noch was wird an diesem Tag deutlich. Wir haben vorhin gesehen, welchen Einfluss der Heilige Geist im Prozess unserer Errettung hat. Er ist es, der all diese einzelnen Schritte in uns bewirkt hat. Aber offensichtlich ging es den Menschen an diesem Tag um mehr als nur darum, gerettet zu sein und nicht eines Tages in der Hölle zu landen oder so. Denn wenn das alles wäre, wobei es bei der Errettung geht, dann bräuchten wir den Heiligen Geist in unserem Alltag nicht mehr. Dann hätte der seinen Job erledigt. Er hätte seine Aufgabe dann mit unserer Bekehrung erfüllt. Sie hätten ihn dann gar nicht mehr empfangen müssen. Denn schließlich waren sie dann ja gerettet. Also es ging ihnen um mehr als nur gerettet zu sein. Oder anders ausgedrückt, wenn aber Errettung eine radikale, lebensverändernde Begegnung mit Gott ist, so wie sie an diesem Tag gelebt wurde, dann ist das ständige Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben unverzichtbar. Er ist schließlich das Siegel und die Anzahlung und sichert damit zu, dass es weitergeht. Wenn wir wirklich umkehren, Jesus nachfolgen und ein heiliges Leben führen wollen, dann können wir das nicht ohne Heiligen Geist. Aber wenn wir das tun, dann wird sich unser Leben, so wie das der Gläubigen im ersten Jahrhundert, radikal verändern. Und deshalb möchte ich heute mit einer wichtigen Frage schließen. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist im Prozess der Errettung mitwirkt. Ohne ihn geht es nicht. Er ist es, der uns zu Gott zieht, der uns überführt, der uns geistig belebt, der uns versiegelt und der uns in den Leib Christi einfügt. Das ist alles er. Er macht die ganze Arbeit, wir müssen nur Ja sagen. Wie gesagt, macht das, sagt Ja. Aber bei all dem ist er es auch, der unser Leben kontinuierlich verändert und der dafür sorgt, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir auch Gott gehorchen wollen. Dass wir Gott gehorchen wollen. Nicht, dass wir es immer machen, da hilft er auch, aber in erster Linie hilft er erstmal beim Wollen. Und deshalb meine Frage: Verändert sich dein Leben? Verändert sich da irgendwas? Ich frage nicht, ob dein Leben perfekt ist. Ich frage nicht, ob du aufgehört hast zu sündigen. Ich frage auch nicht, ob du ein vorbildliches Leben führst. Denn so funktioniert das nicht und darum geht es mir heute auch gar nicht. Das Leben eines Christen ist vielmehr ein ständiges Wachsen, ein ständiges Verändertwerden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn sich dein Leben aber nicht verändert und du auch nicht den Wunsch hast, Jesus ähnlicher zu werden oder weniger zu sündigen oder was auch immer, dann solltest du dir ernsthaft Gedanken darüber machen, wie es mit deiner ganz persönlichen Errettung überhaupt aussieht. Und dann solltest du dich ganz neu vom Heiligen Geist zu Gott ziehen, von deiner Sünde überführen, geistlich neu beleben, versiegeln und in den Leib Christi einfügen lassen, damit er dich wirklich verändern kann. Überprüf dein Leben und guck mal nach, ob sich da was verändert. Guck mal nach, ob da der Wunsch ist, zu werden wie Jesus, Gott zu gehorchen. Wie gesagt, nicht, ob du das alles machst, aber ob da der Wunsch ist und ob da ein bisschen Veränderung ist. Also, wirkt der Heilige Geist in dir? Denn genau das will er. Lass dich von ihm verändern. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, erstmal, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, um uns zu retten. Das ist das, was über allem steht. Das ist das, ohne das würde nichts funktionieren von all dem. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn für uns gesandt hast und dass du ihn geopfert hast. Und ich danke dir dafür, dass du es für uns so einfach gemacht hast, gerettet zu werden. Ich danke dir dafür, dass du durch deinen Geist derjenige bist, der uns so viel unterstützt beim Gerettet und Errettet werden. Ich danke dir dafür, dass das alles von dir ausgeht und dass du es machst. Und ich bitte dich wirklich darum, dass diejenigen unter uns, die es noch nicht getan haben, Ja sagen dazu und sich retten lassen. Und ich danke dir auch dafür, dass du ja, mit all dem bei der Errettung nicht stehen geblieben bist, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit wir unser Leben in Ordnung bringen können, damit wir mit dir leben können, damit wir für dich leben können. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, ja, viel mehr auf deinen Geist zu hören, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn wirken zu lassen. Amen.